Willkommen zu einer neuen Episode des Predigt-Podcasts der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wiedenest aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott durch Predigten redet. Wir wünschen viel Inspiration beim Hören.
Ja, auch einen herzlichen guten Morgen von mir. Ich möchte einsteigen mit euch in diese Predigtreihe. Manuel hat sie schon vorgestellt, hier nochmal als Folie an der Wand. Am Ende der Zeit, eine Endzeit-Predigtreihe. Ein herausforderndes Thema und ich darf einsteigen mit diesem Thema Endzeit auf der einen Seite und warum ich mich freue, dass Jesus wiederkommt. Und so habe ich eben auch zwei Teile in dieser Predigt. Einmal das Thema Endzeit, da will ich euch ein bisschen herausfordern, auch mal so einen Test mit euch machen, ob es euch so geht wie Manuel oder wie ihr mit diesem Thema so euch beschäftigt habt und was da für Emotionen verbunden sind. Und dann eben auf das Thema, warum ich mich freue, dass Jesus kommt zu sprechen, kommen. Das Endzeitthema ist ein Thema, was ja in der Bibel kein Randthema ist. Ja, es ist uns vorhergesagt in der Bibel, Jesus wird wiederkommen. Ja, er ist hergekommen und das ist jetzt Advent, ja, das Glauben daran, dass Gott Mensch wurde, dass Gott nach einer langen Geschichte diese faszinierende Idee hatte zu sagen, ein Teil von mir, so nenne ich das mal unbeholfen, ein Teil von mir wird Mensch. Ja, Gott geht in die Zerbrechlichkeit unseres Menschseins rein. Ja, der allmächtige Gott beschränkt sich in der Begrenztheit dieser Welt mit all dem, was dazugehört an Krankheit, an Leiden, an Sterben, auch an Freude, an Dankbarkeit. Und dort ist Gott mittendrin in Jesus Christus uns ganz nah. Ja, und das ist diese Adventszeit, die wir gerade symbolisch mit dieser Kerze hier eingeleitet haben. Wir waren gestern schon auf dem Weihnachtsmarkt. Die Tendenz unserer Gesellschaft ist, das ja sehr weit vorzuziehen. Ich glaube, vor 2 Monaten konnte man bei Aldi schon die ersten Adventskalender kaufen, was immer zu dem Effekt führt, wenn dann Advent ist, kann man überhaupt keinen mehr kaufen. Ja, dieses Jahr war ich dann auch schon klüger, ihn eine Woche oder 2 vorher zu kaufen, um nicht mit leeren Händen auszugehen. Ja, und das ist eine Zeit, die uns in der Bibel vorausgesagt wird, in einer besonderen Form, eben einmal auf Weihnachten, aber dann, und das ist der Sprung, den wir immer wieder in dieser Predigt machen, ja, die ganz lange Adventszeit, die Endzeit. Und dort möchte ich euch einen Text lesen aus dem Matthäusevangelium. Und da heißt es, dann wird das Zeichen des Menschensohnes am Himmel erscheinen und alle Völker der Erde werden jammern und klagen und sie werden sehen, wie der Menschensohn in großer Macht und Herrlichkeit auf den Wolken des Himmels kommt. Mit gewaltigem Posaunenschall wird er seine Engel aussenden und sie werden seine Auserwählten aus allen Teilen der Welt zu ihm bringen. Und kurz vorher ist ein interessanter Gedanke noch entwickelt, wo deutlich wird, dass es damals vielleicht mehr als heute sehr so diese Diskussion gab, wann kommt er denn, wo ist er denn, an welchem Ort ist er. Wenn also jemand zu euch sagt, kommt und schaut, der Retter ist draußen in der Wüste, so geht nicht hin. Oder wenn jemand behauptet, hier in diesem Haus hält er sich verborgen, dann glaubt es nicht, denn der Menschensohn kommt für alle sichtbar, wie ein Blitz, der im Osten aufzuckt und den ganzen Himmel erhellt. Dies wird so gewiss geschehen, wie sich die Geier um ein verändertes Tier scharen. Ja, es wird ein eindeutiges Wiederkommen sein, ein ganz klares Wiederkommen Jesu sein. Nicht irgendwie, ja, haben nicht alle mitbekommen, sondern es wird markant sein. Und dann kommt weiter in diesem Text eine spannende Aussage über Jesus selbst, die Jesus selbst über sich macht. Dort heißt es dann, weiter in diesem Kapitel 24, niemand kennt den Tag oder die Stunde, in der diese Dinge geschehen werden. Nicht einmal die Engel im Himmel und auch nicht der Sohn. Nur der Vater weiß es. Das finde ich schon verblüffend. Ja, Jesus sagt selbst an einer Stelle, er weiß nicht alles. Er trennt das hier in der Dreieinigkeit sehr deutlich von seinem Vater im Himmel ab. Er weiß nicht genau den Zeitpunkt, den Tag, die Stunde, wann er wiederkommen wird. Und schauen wir dann weiter in die neutestamentlichen Berichte nach diesem Kapitel, dann kommen mahnende Worte Jesu und dann kommen die tragischen und dramatischen Ereignisse der Kreuzigung und das Geniale der Auferstehung. Also ganz kurz gerafft, in welchem Zusammenhang wir uns zeitlich befinden. Und dann kommt ein ganz markanter Punkt, Jesus ist auferstanden, aber ist noch wieder auf die Erde gekommen und er ist seinen Jüngern erschienen und dann geht er mit seinen Jüngern nach Bethanien. Das war ein Ort ungefähr 2,7 Kilometer von Jerusalem entfernt und als Jesus seine Jünger dorthin geführt hatte, fängt er an, sie zu segnen und während er sie segnet, verschwindet er in den Himmel. Er wird aufgenommen, das Fest, was wir feiern, Himmelfahrt, hier geschieht es. Und dann heißt es in Lukas 24, 52, sie beteten ihn an und kehrten danach voll großer Freude nach Jerusalem zurück. Und sie hielten sich die ganze Zeit über im Tempel auf und priesen Gott. Ja, sie waren voll großer Freude. Jetzt begann die Endzeit. Die Endzeit eingerahmt von diesem Moment Himmelfahrt bis zu dem Tag, dass Jesus wiederkommen wird auf diese Erde. Und als ich vor zwei Wochen merkte, zu welchem Thema ich heute predigen soll, da habe ich mich irgendwie gefragt, in welcher unsicheren Minute und in welchem Zustand habe ich da eigentlich zugesagt. Ja, denn mein erstes Gefühl war so ein bisschen, ach nö, Buhenne, das kann doch nicht sein, dass du zu einer Endzeitpredigt zugesagt hast. Und es ist ganz gut, dass Veit heute anscheinend nicht hier ist, sonst würde ich ihn jetzt auf die Bühne holen und mal so ein Spontaninterview mit ihm machen, wie er das hingekriegt hat. Also ich war ziemlich erstaunt und ihr merkt, ähnlich wie Manuel, ich war nicht begeistert. Und ich möchte mal so einen kleinen Test mit euch machen, weil mich das interessiert, ob es nur Manuel und mir so geht oder wie es euch so geht. Und ihr habt gleich drei Fragen zur Auswahl, wo ihr euch entscheiden müsst und weil ich das immer ein bisschen doof finde, wenn man sich hier mit Hand melden, outen muss, machen wir das wieder. Ihr kennt das schon von meinen Predigten mit der altbewährten Klopfmethode, dass ihr sozusagen herausgefordert seid, durch Klopfen eure Meinung zu sagen. Und damit wir das erkennen, wie die Meinungsverteilung ist, machen wir wieder diese Eichung. Ja, also jetzt klopfen mal alle mit ihrer rechten oder linken Hand unterm Stuhl. Ja, klopfen alle gleichzeitig, richtig deutlich. Das ist 100%, ja? 100%. Ihr könnt wieder aufhören zu klopfen, ja? Das war nur für den Moment, ja? Und jetzt erste Frage. Ja, super, spannend. Heute endlich eine Endzeitpredigt. Wer würde sagen, das ist seine Sicht? Wow. Oh Manuel, wir sind doch eher alleine, ja? Zweite Frage. Passt das jetzt? Ist das jetzt wichtig für mich? Mal schauen. Wer klopft da? Auch recht viele. Und die dritte Gruppe, na, das ist jetzt nicht so mein Thema. Klopfen. Ja, immerhin, da hat meine Predigt noch ein bisschen Sinn, also ich predige mehr zu euch, ja. Aber ich hoffe, dass ich auch zu euch anderen predigen kann. Aber tatsächlich muss ich sagen, es fällt mir schon schwer, zu diesem Thema eine Predigt zu halten. Und in dem Kämpfen um diese Predigt habe ich dann mich gefragt, warum eigentlich? Und da möchte ich euch ein bisschen mit hineinnehmen. Und vielleicht ist es eben bei euch nicht das Endzeitthema, vielleicht sind es andere biblische Themen. Und ich finde das wichtig, dem auf den Grund zu gehen, warum tue ich mich eigentlich mit manchen Sachen so schwer in Gottes Wort? Und das ein bisschen zu verstehen. Und das hat oft mit unserer Geschichte, mit unserer Prägung, auch mit unserer Jugend zu tun. Und ich möchte euch mal reinnehmen in meine Jugendzeit, in meine Prägungszeit. Ja, jetzt machen wir das mal handmelden, weil da sind wir stolz. Wir 68er Jahrgänge, also alle diese, sage ich mal, 64, 65 bis 75 geboren sind, die melden sich mal. Ja, alle 64 bis 75, ja, immerhin rechts fast keiner. Ist interessant, wie die Verteilung hier ist. Okay, also für euch wird es wahrscheinlich so sein, dass ihr sagt, ja richtig, die Musik und die Meinung. Für euch anderen wird das jetzt vielleicht ein bisschen befremdlich sein, was jetzt kommt. Wir werden nämlich reingehen in die Frage der 80er Jahre. Ja, die 80er Jahre und ich habe gemerkt, daher kommt meine Abneigung. Was war in den 80er Jahren los? Es war eine markante Zeit in der Hinsicht, es gab viele Endzeitspekulationen in den 80er Jahren. Ja, es gab nicht nur im christlichen Bereich, sondern gerade auch im nichtchristlichen Bereich so die Stimmung, wir stehen am Rande eines Kollaps. Ja, die Schöpfung wird zusammenbrechen. Und ich habe euch mal einen kurzen Filmclip mitgebracht, der euch ein bisschen zeigt, was hat uns bewegt, was war gerade passiert. Film ab.
Die besser nicht. Es gab mal eine Zeit, da durfte man übrigens gar keine Pilze mehr sammeln. Die 80er Jahre. Das Atomkraftwerk Tschernobyl war in die Luft geflogen. Und im Hunsrück schlugen die Geigerzähler aus. Mülheim-Kärlich durfte damals trotzdem kurz ans Netz. Dauernd hatten wir Angst. German-Angst. Das Waldsterben, AIDS, Neutronenbomben, Datenschutz. Die meisten Gefahren waren unsichtbar. Und die Volkszählung war ein Klacks im Vergleich zu dem, was Smartphones heute wissen. Apple brachte Personalcomputer auf den Markt. Und jeder hat über den düsteren Zukunftsroman 1984 geredet. Die Friedensbewegung.
Soweit, ja, George Orwell, 1984, haben wir gelesen in der Schule. Mal der Test, wer hat das in der Schule gelesen? Wer kennt das noch? Ja, genau, das ist so dieselbe Generation. Heute überhaupt nicht mehr gelesen. Das düste Szenario, wir werden alle beobachtet werden von Kameras, wir werden alle überwachtet werden. Big Brother is watching you. Es war die Zeit des Waldsterbens. Ich ging als junger Christ damals in einen Umweltschutzverein und wir waren davon überzeugt, der Wald wird in 20 Jahren, 25, 30 Jahren platt sein. Die Alpen werden völlig kahl sein. Und es gab diese Poster und Plakate, nach den Wäldern stirbt der Mensch. Und ich war mir sicher, Skiurlaub wird nicht mehr lange möglich sein. Spätestens 2010 ist alles in den Alpen von Schlammlawinen bestimmt. Es gab sogar eine kleine Briefmarke zum Waldsterben. Ja. Was gab es noch? Es gab ständig die Bedrohung durch die Russen, der Kalte Krieg. Es war die Zeit vor der Wende, es war der Machtkampf und es war immer wieder die Frage, wird es doch irgendwann passieren, ein Atomkrieg? Ja, wird es die katastrophalen Auswirkungen geben? Es war die Zeit der Y-Poster. Ihr könnt euch vielleicht noch erinnern, einige aus meiner Zeit, diese Poster, die fragten, warum Krieg? Und wird es irgendwann massenhaft Gräber geben, weil es wirklich einen Atomkrieg gibt? Das war so ein Kontext, ja, und ich muss sagen, irgendwann hatte ich es auch so ein bisschen satt, ja, und das war das Zweite, was passierte und was mir wahrscheinlich den Zugang auch schwierig macht zu diesen Themen. Es entstand nämlich was Neues, es entstand die No-Future-Generation, ja, die No-Future-Generation, kein Bock mehr auf diese Weltuntergangsstimmung, verliert sich in zwei Extremen, es sind die Jugendkulturen. Ihr werdet gleich grinsen, einige von euch, die sich noch erinnern können. Es gab zwei Extreme. Es gab die Popper und die Punks. Ja? Die Popper und die Punks, völlig gegensätzlich. Die Popper, schickimicki gekleidet, teure Kleidung. Ja, da hast du locker mal 400 Euro an deinem Leib rumgetragen als Jugendlicher. Ja, es war die Zeit der Partys. Und die Punks, das waren die, die destruktiv waren, die frustig waren, billige Kleidung, dreckig, chaotisch, provokativ. Interessant. Beide Gruppen hatten eins gemeinsam, Desinteresse für Gesellschaft, für Politik, keine Sicht für Verantwortung. Ja, es war die No-Future-Zeit, 84, 85 hatte die Pfingst-Jugendkonferenz das Thema No-Future. Ja? Und der dritte Punkt, der mich wahrscheinlich in eine Distanz zu dem Endzeit-Thema gebracht hat und einige von euch, die geklopft haben, ist die Zeit der eigenwilligen Sichten in der Christenheit. Es gab eine Unmenge an Endzeitspekulationsliteratur. Wann wird Jesus wiederkommen? Es wurde berechnet, es wurden Prophetien angestellt. Ja, nicht jeder war intensiv als Christ in diesen Themen drin und doch war es erstaunlich, wer so seine ganz kleinen privaten Theorien entwickelte. Ich kann mich an ein Gespräch mit einem guten Freund erinnern, der mir sagte, boah, Ausbildung macht eigentlich nicht Sinn, Jesus kommt bald wieder. Ja? Warum noch den ganzen Stress mit der Ausbildung? Und er war wirklich ernsthaft davon überzeugt. Und das hat leider bei mir dazu geführt, dass ich irgendwann so innerlich die Nase voll hatte und nicht mehr anfing, diese Texte in der Bibel intensiv zu lesen. Und da könnt ihr mal kurz für euch überlegen, und ich mache jetzt gleich mal wieder so einen Klopftest, ja, welche Texte ihr gelesen habt. Und ich frage jetzt mal so rein, wer hat denn in den letzten 6 Monaten mal in die Offenbarung reingeschaut und mehr als ein Kapitel gelesen, der klopft wieder. Offenbarung. Boah. ich würde sagen 50%, nicht schlecht, ich hätte gedacht weniger. Ja, vielleicht sind es andere Texte bei euch, die ihr nicht so lest. Und ich habe das ein bisschen peinlich berührt gemerkt, als ich diese Predigt vorbereitet habe. Ich habe viele dieser Texte lange nicht mehr gelesen. Ja, und so hat jede Generation ihre Einseitigkeit und fällt irgendwo vom Pferd. Und bei mir ist es die Endzeit-Thematik. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ja, und ich könnte ja immer noch als 18-16er richtig leidenschaftlich sagen, boah, das ist diese Endzeitspekulation. Leute, der Wald ist weiter grün, grüner denn je. Manchmal wünschte ich mir fast im Wiedernest, dass es nicht so grün wäre, ja, oder zumindest nicht so viele Bäume da wären, damit man mehr Licht hat. Ja. Hey, was ist denn wirklich Schlimmes passiert? Aber Achtung, ja, so ganz Unrecht hatten meine Leute in den 80er Jahren nicht. Es gab damals von einigen benannt die fanatischen Klimawandel-Prophezeier. Ja, es wird alles ganz schlimm werden mit dem Klimawandel. Das waren so einzelne wenige Wissenschaftler. Sie wurden belächelt. Ja, heute sind es einzelne wenige, wenn auch manchmal prominente Leute, die den Klimawandel noch leugnen. Aber an sich ist er bewiesen. Und ich muss sagen, hätte ich noch vor einem Jahr recht locker gesagt, hey, so ein bisschen mehr Trockenheit in Wiedenest und so ein bisschen mehr Wärme ist gar nicht schlecht, muss ich sagen, nach diesem Sommer habe ich innerlich emotional doch gedacht, die Sache ist schon ganz schön ernst. Ja? Also eine Dörspe zu erleben, die 5 Wochen ausgetrocknet ist und alle Fische sterben und zu merken, bis in den Herbst hinein haben Tankstellen bestimmte Benzinarten nicht mehr, weil die Pegel der Flüsse ja, zu niedrig ist, zeigt, es hat Auswirkungen. Ja, ich weiß nicht, ob das Zeichen der Endzeit sind, aber ich merke, manches trifft ein und es ändert sich dramatischer, als man manchmal denkt. Wie gesagt, vielleicht ist es für dich nicht das Endzeitthema. Ja, vielleicht sind es andere Themen. Vielleicht ja, im Blick auf deine Jugendgeneration, und da musst du nochmal überlegen, nicht alle sind ja meine Altersliga, was ist denn dein Prägungshintergrund? Was hast du denn so für Einseitigkeiten und Erblasten aus deiner Jugendzeit mitgenommen? Und jede Generation hat ihre Einseitigkeiten. Davon bin ich überzeugt. Ja? Denn wir werden besonders in der Jugend sehr stark geprägt. Da haben wir so den Hauptprägungspool, wo unser Musikgeschmack sich entwickelt, bestimmte Meinungen sich entwickelt, bestimmte Kleidungsvorlieben sich entwickelt. Und das schleppen wir meistens bis ins hohe Alter mit. Ja, klar, man kann sich ein Stück verändern, aber jeder hat so seine Einseitigkeiten. Und ich möchte dich mal fragen, wenn es das Endzeitthema bei dir nicht ist, ja, ist es der Musikgeschmack und du kannst so gar nicht mitgehen mit der heutigen Jugendkultur. Interessant, dass ein Buch die heutige christliche Jugendkultur Generation Lobpreis titelt. Ja? Im nichtchristlichen Bereich wird sie die Generation Ed genannt. Ja? Wie gesagt, meine Generation hieß Generation No Future. Boah, da würde ich doch lieber Generation Ed oder Lobpreis heißen, habe ich gedacht. Ja, so gibt es Tendenzen. Vielleicht ist es im Bereich der Ethik, dass du eine gewisse Einseitigkeit mitbringst. Das war Gott sei Dank so ein bisschen vor den 68ern, als ich geboren wurde, ging es in dem Bereich richtig heftig zu. Ja, da wäre die MeToo-Kampagne heute, boah, das würde man überhaupt nicht verstehen. In den 68ern ging es wild sexuell zu. Ja, vielleicht ist es ein anderer Bereich. Denk mal nach, was könntest du so mitbringen aus deiner Prägungskultur? Für mich ist in dieser Predigt ein großes Anliegen geworden, als ich sie vorbereitet habe. Wie komme ich denn nun raus aus meiner Einseitigkeit? Ja, wie schaffe ich das, das überhaupt zu erkennen, wo ich so einen kleinen Schlag weg habe? Ja, wo ich so meine besonderen Fallen habe, die vielleicht in der Gemeinde, vielleicht im privaten Leben sich negativ auswirken können. Und ich möchte es mal versuchen, eben an diesem Endzeitthema deutlich zu machen, wie ich da rausgekommen bin. Und vielleicht könnt ihr das übertragen auf andere Themen und möchte damit hier zu diesem zweiten Teil der Predigt kommen. Warum ich mich freue, dass Jesus kommt. Und Manuel hat das ja schon eben sehr ehrlich gesagt, dass er auch das gar nicht so von Herzen sagen kann. Ja, und es gab 2 Texte, die für mich immer mehr mir Mut machten. Als ich so verschiedenste Texte durchlas, blieb ich so an 2 Texten hängen und ich dachte, spannend. Und da möchte ich nochmal, bevor ich zu diesen 2 Texten komme, zu diesem Kernvers kommen, zu dieser Kernaussage, mit der die Endzeit ja eingeläutet ist. Ja. Dann führte er sie nach Bethanien. Dort hob er die Hände zum Himmel und segnete sie. Jesus wusste, die Jünger wussten nicht, was jetzt passieren würde. Ja, sie waren einfach mit Jesus zusammen hingehen zu einem Ort und dann passiert es, ja, noch während er sie segnet, verließ er sie und wurde in den Himmel aufgenommen. Ja, wie das genau geschehen ist, manche Filme stellen das in so einer Wolke auf so einem kleinen Berg da, wir wissen es nicht. Für die Jünger war es aber eindeutig, ihr Herr ist jetzt erstmal nicht mehr direkt körperlich bei ihnen. Trotzdem, sie beteten ihn weiter an, sie kehrten voll großer Freude nach Jerusalem zurück. Sie waren jetzt irgendwie nicht erschüttert, sondern waren voll großer Freude. Und sie hielten sich dann weiter in den Tempeln die größte Zeit auf. Sie beteten, ja, sie lobten Gott, sie hatten Gemeinschaft. Ich bin fest davon überzeugt, dass sie nicht damit gerechnet haben, dass es von diesem Moment bis zu dem, dass Jesus wiederkommt, 2000 Jahre oder mehr sein werden. Ja, und ich glaube, und ich werde das gleich biblisch belegen, dass sie davon ausgingen, dass das wahrscheinlich noch zu ihrer Lebzeit passieren wird. Und ich weiß nicht, wie es euch geht bei dem Lesen dieser Texte, gerade der Endzeitreden im Matthäusevangelium, haben ja viele von euch gelesen, wie wir durch Klopfen gemerkt haben in der letzten Zeit. 2000 Jahre, passt das zu den Aussagen Jesu? Ja, ist das nicht doch ziemlich lang? 2000 Jahre. Ja, und genau das wird im Petrusbrief, im zweiten Petrusbrief aufgegriffen. Ja, diese Frage, 2000 Jahre, echt lang, das hat die Jünger schon nach wenigen Monaten oder Jahren, wir wissen es nicht genau, beschäftigt. Ja, es wurde ein Thema in den Gemeinden und deshalb finden wir markante Aussagen von Petrus im Petrusbrief. Und dort heißt es, und Gott hat durch dasselbe Wort befohlen, dass dieser Himmel und diese Erde Bestand haben werden bis zum Tage des Gerichtes. Dann werden sie vom Feuer verzehrt werden und die gottlosen Menschen werden zugrunde gehen. Und ihr sollt wissen, liebe Freunde, dass ein Tag für den Herrn wie 1000 Jahre ist und 1000 Jahre wie ein Tag. Ja, zwei knackige Aussagen in diesen zwei Versen. Einmal, Gottes Zeitrechnung ist ganz anders. Ja, ein Tag wie 1000 Jahre wie ein Tag. Was Einstein später entdeckte und mit der Relativitätstheorie und einer markanten Formel beschrieb, ist schon längst vor 2000 Jahren Gottes Wort offenbart worden. Zeit ist relativ. Zeit ist relativ. Das ist die eine Aussage. Für Gott ist das gar nicht ein großer Unterschied, was für uns ein großer Unterschied ist. Und das Zweite, was in diesem Text drinsteckt, in diesen zwei Versen, und was mich neu auch nochmal erschreckt hat, ist die enorme Dramatik, die heute man nicht so gerne hört, die eher unpopulär ist. Es gibt ein Zugrundegehen, es gibt ein Verlorensein. Demgegenüber gibt es ein Gerettetsein, ein ewiges Leben. Und es ist die Frage, was trifft für jeden Menschen zu? Ein ganz wichtiges, ernstes Thema, was nicht nur an dieser Stelle in Gottes Wort thematisiert wird, sondern an anderen Stellen. Und so schwer mir diese Aussage fällt, gerade im Blick auf geliebte Menschen, die ich kenne, die ich in meiner Verwandtschaft habe, das so festzustellen, so froh bin ich und hoffend bin ich dann, wenn ich diesen Text weiterlese und merke, nicht nur zu den 2000 Jahren wird hier Spannendes gesagt, sondern eine riesige Hoffnung wird damit verbunden, eine riesige Gnade. Es ist aber nicht so, dass der Herr seine versprochene Wiederkehr hinauszögert. Also das war das Gefühl der Christen, ja, was ist denn nun? Ja, er sagt, er kommt wieder. Nein, wie manche meinen, nein, er wartet, weil er Geduld mit uns hat. Denn er möchte nicht, dass auch nur ein Mensch verloren geht, sondern dass alle Buße tun und zu ihm umkehren. Ja, es ist Gnade. Warum dauert Endzeit so lange? Es ist Gnade. Und dann habe ich mich mal so in ein kleines Rechenbeispiel rein vertieft, weil ich mal gefühlt wissen wollte, erstmal so gefühlt, was ist eigentlich so 2000 Jahre? Und ganz spontan überlegt mal im Kopf, 2000 Jahre ohne zu rechnen, wie viele Generationen das ungefähr sind. Ja, ich habe ein bisschen so eine Umfrage gemacht, ja, einzelne gefragt, die kamen so auf 150 Generationen oder 120 Generationen. Und dann habe ich gefühlt, habe ich auch gedacht, das ist echt lange. Und da habe ich mal gerechnet und die von euch Schnellrechner, die werden schon grinsen, wie kann man 150 Generationen schätzen bei 2000 Jahren. Und ich habe mal ein bisschen gerechnet, ja, und habe überlegt, es sind, ja, wie viele Generationen, wenn man jetzt mal den Taschenrechner bedient, ich gebe es zu, ich habe es mit dem Taschenrechner erkundet, ja, es sind, wenn man eine Generation mit 30 Jahren ansetzt, so wird meistens eine Generation heute gerechnet, es sind 67 Generationen. Ja, und wenn ich jetzt mal sage, 67 Generationen, wir sind ungefähr 200 Anwesende hier, dann würde ich sagen, 67 Generationen ist eure Gruppe ganz rechts und die hier zusammengenommen. Ja, vielleicht ein bisschen weniger von euch. Ja. Wenn man jetzt sagt, eine Generation dauert 70 Jahre. 70 Jahre ist so die Durchschnittszeit, 70, 75 Jahre, die ein Mensch heute lebt. Dann sind es nur noch 29 Generationen. Also das würde heißen, nicht mal eure Gruppe ganz rechts außen, ja, steht doch mal auf, ihr steht mal auf da, immer mutig, ja, ihr werdet dabei auch wieder wach, guck mal, die Gruppe und jetzt stellt euch mal, die hinteren würde ich sagen, 10 setzen sich wieder, ja, das ist zu viel, ihr seid zu viel, 10, so, das ist gefühlt jetzt 29 und diese 29 Menschen jetzt hintereinander gesetzt sind 2000 Jahre. Da habe ich gemerkt, das ist gar nicht so lang, finde ich. Ja, also du, die Leutchen, jetzt dürft ihr euch wieder setzen, ja, hintereinander, das sind 2000 Jahre. Und ich dachte, so lang ist das gar nicht. Und im Moment leben hier eben 2, 3 Generationen. Und es ist Gottes Liebe, Gottes Gnade, die möchte, dass möglichst viele noch zu ihm kommen. Und ich habe gemerkt, Zeit ist relativ. Ja, diese 29 Leute hintereinander lebend, so lang, finde ich, sind 2000 Jahre gar nicht. Vielleicht kommen noch 1000. Vielleicht noch 500, vielleicht nur noch 10. Wir wissen es nicht. Und ich glaube auch, es ist gut, dass wir es nicht wissen. Und ich glaube, es fordert uns heraus, wie die erste Generation am Anfang der Endzeit, die Jünger, zu sagen, okay, wir leben jetzt. Und ich möchte so leben, als ob Jesus morgen oder übermorgen wiederkommt. Ja, ich möchte in einer Naherwartung leben, voll Freude, aber ich möchte nicht rumspekulieren, wann wird es jetzt genau sein. Und ich möchte gewissenhaft leben. Und da möchte ich zum zweiten Text kommen, der mich sehr herausgefordert hat. Hier nochmal diese markante Aussage aus dem Petrusbrief mit der Geduld. Und der zweite Text springt jetzt ins Alte Testament. Ja, ein Text, der im Jesaja-Buch stattfindet, einem Text, der oft zu Weihnachten gelesen wird. Ich dachte mir, das gehört sich zu einer ersten Adventspredigt, dass ja auch ein Weihnachtstext vorkommt. Ein Text, der schwer umrahmt ist von Kapitel 8. Wir kommen dann gleich zu Kapitel 9. Es geht nämlich darum, dass die Völker, dass Juda, dass die Menschen in Jerusalem anfingen, sich nicht mehr auf Gott zu konzentrieren. Und es ging darum, dass sie zu Wahrsagern gingen, um ihren Rat zu bekommen, dass sie zu den Geistern der Toten kamen und sie beriefen. Und dann heißt es, wie ein Appell im Ende dieses Kapitel 8, richtet euch nach den Weissagen Gottes, glaubt dem, was Gott sagt. Richtet euch nach seinen Ordnungen. Ja, es war eine düstere Zeit. Ist unsere Zeit in Deutschland heute düster? Jeder mag es für sich beurteilen. Im Leben des Einzelnen ist es vielleicht düster, im anderen nicht. Ja, ich glaube, dass wir diesen Text einmal in der Zeit damals lesen müssen. Und damals war es eine düstere Zeit. Und Gott strafte tatsächlich. Gott schickte die Assyrer, um Stämme, ja, die eigentlich an Gott glaubten, in Gefangenschaft zu nehmen. Schwierige Aussagen, Gott straft. Aber so ist es manchmal, wenn Gott sieht, dass Menschen einen schlechten Weg gehen. Einen Weg gehen, der sie letztendlich zerstören wird. Da straft lieber Gott vorher, bevor sich Menschen völlig vernichten. Und dann kommen die mutmachenden, die herausfordernden und mutmachenden Aussagen. Aber bevor wir dazu kommen, möchte ich dich nochmal fragen, wo sind vielleicht deine Einseitigkeiten im Leben? Wo sind sie vielleicht in den verschiedensten Bereichen, die uns heute beschäftigen? Ja? Wo können wir uns, wenn wir uns mit diesen Stämmen, mit diesen Völkern damals im Jesaja-Buch vergleichen, sagen, wow, da haben wir gerade etwas, wo wir nicht auf Gott schauen. Und wenn ich so ein paar heiße Eisen jetzt anreiße, dann weiß ich, das ist gefährlich in der Kürze und ich möchte es trotzdem mal machen, einfach um euch so ein bisschen herauszufordern und wachzurütteln, weil das letztendlich das Buch Jesaja macht. Ja, wie sieht es aus mit dem Thema der Vielfalt der Geschlechter? Und wir werden heute stark geprägt in ganz anderen Richtungen als die wir in Gottes Wort finden. Nur noch ein Mann und eine Frau, nur noch die beiden. Kann es da nicht Vielfalt geben im Sinne der Freiheit? Ja, wird es propagiert? Die Frage der Sexualität, gehört Sex echt nur noch in die Ehe? Ja, boah, das muss man noch ein bisschen lockerer sehen. Ja, ich glaube, es ist ein eigenes Thema. Die Jugend hat sich gestern intensiver mit einem Referenten vom Weißen Kreuz damit beschäftigt, dass es klare Aussagen dazu in der Bibel gibt. Prüfe es für dich. Wie sieht es aus mit dem Thema Toleranz? Boah, heute zu sagen, Jesus, der einzige Weg, ja, das ist aber intolerant. Ja. Ein wichtiger Weg, das ja. Nee, Jesus' Anspruch ist ein anderer. Das Thema Himmel und Hölle. Ja, wie sieht es mit dem Thema Himmel und Hölle aus? Hölle, ist das nicht mittelalterlich? Nein, es gibt viele klare Bibelstellen, die sagen, es gibt Himmel und Hölle. Jetzt kommt da zum Thema Geld. Ja, aber bei Männertag so ein ganz großes Thema. Ja, großes Raunen, Geld. Ja, Geld ist ja eigentlich nicht so wichtig, aber wenn ich es abgeben soll, schon. Ja, und diese 10%, die im Alten Testament manche nennen, die werden von Jesus irgendwie noch getoppt. Ja, eigentlich ist das gar nicht, was ich habe, meinen Besitz, sondern Gottes Besitz und das Besitz meiner Nächsten. Und die ersten Gemeinden, die ersten Christen haben tatsächlich Besitz geteilt. Ja, und ich könnte ja jetzt sagen, ich hätte mal gerne von euch einen BMW zum Heimfahren. Und nicht meinen kleinen Mazda 3, ja, mit Hagellöchern überall versehen durch den blöden Hagel, den wir vor 2 Jahren hatten. Ja. Welcher BMW wird nachher mir gegeben? Ich warte mal darauf, ja, mal gucken, was passiert. Ja, wie ist das mit dem Abgeben? Übrigens, ich würde auch einen Mercedes oder einen Jaguar nehmen. Bin ja nicht so anspruchsvoll. Ja. Spaß beiseite, überleg mal für dich, wo hast du eine Einseitigkeit? Ja. Wo fällt dir was schwer? Und der erste Weg zur Änderung aus der Einseitigkeit ist zu sagen, Herr, ich habe da ein Problem. Es fällt mir schwer, mit meinem Mazda um durch die Gegend zu gucken. Es fällt mir schwer, die Sache mit der Sexualität so zu sehen, wie sie in der Bibel beschrieben ist. Ja, weil ich ganz anders Prägung erlebe, auch durch die Gesellschaft. Was macht mir Mut? Mut macht mir, und da springe ich wieder in das Buch Jesaja rein, dass es dann weitergeht. In dieser schwierigen Zeit zeigt Gott in seinem Wort im Buch Jesaja einen Ausblick. Ja? Aber die Zeit der Finsternis und der Hoffnungslosigkeit wird einmal ein Ende haben. Früher hat Gott Schande gebracht über das Gebiet der Stämme Sebulon, Naphtali. In Zukunft bringt er aber gerade dieser Gegend der Westseite des Sees Genezareth zu Ehren. Ja, er bringt diese Seite wieder zu Ehren, zu Ansehen, zu Frieden. Ebenso das Ostjordanland und das nördliche Galiläa, wo andere Völker wohnen. Das Volk, das in der Finsternis lebt, sieht ein großes Licht. Hell strahlt es auf über denen, die ohne Hoffnung sind. Du, Herr, machst Israel wieder zu einem großen Volk und schenkst ihnen überströmende Freude. Sie sind fröhlich wie nach einer reichen Ernte. Sie jubeln wie nach einem Sieg, wenn die Beute verteilt wird. So wie du Israel damals aus der Gewalt der Midianiter gerettet hast, so befreist du sie dann von der schweren Last der Fremdschaft. Du zerbrichst die Peitsche, mit der du zur Zwangsarbeit getrieben werden. Die Soldatenstiefel, die beim Marschieren so laut dröhnen und all die blutverschmierten Kampfgewänder werden ins Feuer geworfen und verbrannt. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Er wird die Herrschaft übernehmen. Man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedefürst. Er wird seine Herrschaft weit ausdehnen und dauerhaften Frieden bringen. Auf dem Thron Davids wird er regieren und sein Reich auf Recht und Gerechtigkeit gründen. Jetzt und für alle Zeit, der Herr, der allmächtige Gott, wird dies eintreffen lassen. Leidenschaftlich verfolgt er sein Ziel. Leidenschaftlich verfolgt er dieses Ziel. Ja? Es hat einige Generationen gedauert, bis aus dem Spross Davids dann Jesus Christus geboren wurde, der Retter, der Menschensohn, der sich für die Menschheit hingibt. Ja? Und wir sind eben jetzt in dieser Endzeit. Und wie die Jünger damals, bist genau du heute genauso herausgefordert zu fragen, wie lebst du mit diesem hier geschenkten Leben? Ja? Freust du dich? Hast du Gemeinschaft mit Christen? Bist du in guten Gesprächen? Lobst du Gott? Ja? Und hast du, wie Manuel das in der Einleitung so schön entwickelt hat, diesen Blick auf die Ewigkeit? Ja? Und da könnte man in das Buch der Offenbarung jetzt tief reingehen. Ja? Und ich habe mir gedacht, Mensch, das will ich auch machen. Nach dieser Predigt habe ich mir schon gestern das Buch von Uli gesucht. Ja? Das Buch zur Offenbarung, ja? Auch dieser starke Titel, ein Buch, das glücklich macht. Aber vielleicht sagst du, ich fühle mich nicht so glücklich. Mir geht es gerade gar nicht so gut. Ja, vielleicht ist allein diese Winterzeit für dich eine Herausforderung. 5 Monate, 5 bis 10 Grad Schmuddelwetter und vielleicht mal eine Schneeflocke zwischendurch. Ja, wahrscheinlich nicht zu Weihnachten, das kennen wir schon meistens erst im Februar. Vielleicht ist es nicht nur das Wetter, sondern du hast eine schwere Krankheit. Und das Wort Endzeit hat für dich noch eine ganz andere Bedeutung. Ja, weil du sagst, biologisch erlebe ich gerade Endzeit sehr deutlich. Ich weiß gar nicht, ob ich noch nächstes und übernächstes Weihnachten feiern werde. Dieses schaffe ich gerade noch. Ja, und Da möchte ich euch einen Gedanken mitgeben von Hans-Joachim Eckstein, der mich fasziniert hat, nochmal neu zu sagen, Freude, sich richtig bewusst zu machen auf die Ewigkeit, heißt für sich mal neu zu definieren, wie läuft denn für einen Christen die Uhr? Ja, gegenüber einem Menschen, der sagt, es gibt keinen Gott. Ja, das normale Zählen für einen Menschen heißt, ja, meine Lebensuhr läuft ab. 10, 9, 8, 7, 3, 2, 1, Dunkelheit, Verwesung. Ja, für den, der glaubt, da ist nichts mehr, ist die beste Aussicht, Regenwurmfutter, ja, oder Madenfutter zu sein. Wenn man nicht verbrannt wird, dann klappt das auch nicht mehr. Ja. Für den Christen, die ganz andere Perspektive, sagte Hans-Joachim Eckstein, ja, unsere Lebensuhr läuft an. Ja, mit der Geburt 1, 2, 3, ja, 70 Jahre, 8, 80 Jahre, 9, 90 Jahre, 10, Einsprung in den Himmel, ja, kurz das Schmerzliche, das hier die Welt verlassen, in die Ewigkeit, 11, 12, 100, 200 Jahre Ewigkeit, ewig Herrlichkeit. Unsere Begrenztheit sagt natürlich sofort, irgendwie ist Ewigkeit auch langweilig, ewig was Schönes kann nicht schön sein, ja, das ist aber unser Hirn, was da die Grenze hat. Doch stell dir einen schönen Moment vor, der ewig andauert, hey, den willst du nicht erleben? Ja, das ist die Zusage, die wir finden, und dieses Bild fand ich nochmal sehr mutmachend. Ja, und es hat mir Freude gemacht zu sagen, ja, und da könnt ihr vielleicht die Adventskalender nochmal ganz bewusst euch anschauen, ja, jede Tür aufzumachen, ein kleines Kind freut sich bei jeder Tür, es lebt in dieser kleinen Endzeit der Adventskalender, und dann sagt es nicht, Weihnachten, blöde. Nee, sondern Weihnachten ist dann Herrlichkeit, Freude. Ja, und so ist diese große Endzeit, 2000, vielleicht 2100, vielleicht 2500 Jahre, wir wissen es nicht. Und dann ist uns verheißen, Herrlichkeit, ein wunderbarer Ratgeber, ein starker Gott, ein ewiger Vater, ein Friedenfürst, mit dem werden wir zusammen leben. Vielleicht merkst du, gerade diese Adventszeit, gerade Weihnachten ist das Problem. Ja, mir geht es manchmal so, und ich möchte am Ende der Predigt nochmal so eine kleine Herausforderung euch stellen, bevor ich bete, und euch fragen, was sind vielleicht so deine Themen, die du jetzt gerade in den nächsten 4 Wochen beachten musst? Ja, was sind so die Punkte, die dich in der Weihnachtszeit besonders herausfordern, wo du einseitig wirst? Klar, das sehen wir alle in unserer Gesellschaft, und irgendwo machen wir es mit, ja, der Kaufrausch, die Neidfalle, ja, und vielleicht merkst du, boah, die Kollegen oder die Nachbarn fahren in die Philippinen zu Weihnachten. Könnte ich auch mal statt 2 Grad in Wiedenest zu haben. Ja, vielleicht ist es Neid auf Gesundheit eines anderen. Vielleicht ist es die Anspruchsfalle. Dieses Jahr soll es für mich aber besonders schön werden, besonders ruhig, besonders besinnlich. Ja, vielleicht ist es die Anspruchsfalle. Vielleicht ist es die Streit- und Konfliktfalle, wo du merkst, boah, letztes Jahr war es schwierig. Du merkst noch Unversöhnlichkeit in dir und hängst da drin und sagst, nee, ich werde die und die gar nicht dieses Jahr besuchen. Vielleicht ist es die Angst- und Sorgenfalle. Ja, das würde ich sagen, ist so meine Falle, in der ich gerne drin hänge. Ja, wie wird das nächste Jahr werden? Welche Herausforderungen kommen? Überleg mal kurz für dich, welche Fallen hast du? Mein Wunsch ist, dass wir, ob es diese Fallen in der Weihnachtszeit sind und Einseitigkeiten, ob es Einseitigkeiten durch unsere Jugendprägung sind, ob es Einseitigkeiten durch unsere heutige Gesellschaft sind, dass wir da raustreten. Und da möchte ich euch bitten, dass ihr aufsteht, und ich möchte mit euch beten und möchte euch wirklich Mut machen, mit unserem wunderbaren Gott im Gespräch zu sein über eure Themen. Bitte steht auf. Herr, du siehst jetzt jeden hier stehen. Und wir sind ganz verschiedene Gruppen, wir haben das schon gemerkt, aus ganz verschiedenen Generationen. Herr, und ich möchte dich für die bitten, die jetzt hier stehen und sagen, wow, diese ganzen Fallen der Weihnachtszeit, ich versuche sie zu vermeiden und ich sehe sie schon grinsend auf mich zukommen. Hilf mir, Herr, dass ich gut in diese Zeit reingehe, nicht gehetzt, dass ich wirklich eine Adventszeit mit dir erleben kann, in Frieden, in Freiheit, in Freude, in einer auch Ernsthaftigkeit, was es dich gekostet hat, Kind zu werden. Herr, ich möchte für die bitten, die vielleicht merken, Angst oder Neid sind ihre Thema. Herr, dass sie merken, wie du ihnen da raushelfen möchtest. Herr, und ich möchte dich besonders jetzt für die bitten, die sagen, boah, damit kann ich so gar nichts anfangen. Mir ist das noch alles sehr fremd. mit diesem Jesus, mit diesem Gott. Vielleicht stehst du hier und sagst, gibt es diesen Gott wirklich? Herr, dir ist es ein großes Anliegen, deshalb hast du deinen Sohn hier auf diese Erde gebracht, damit Menschen kapieren, sie brauchen einen Retter von Sünde, von Egoismus, von Neid, von anderen schlechten Dingen. Und ich möchte dich bitten, jetzt für dich zu überlegen, ob du eine Entscheidung treffen möchtest, zu diesem Friedenfürst, zu diesem Ratgeber zu kommen, damit du Endzeit mit Freude erleben kannst. Herr, das ist dein Anliegen, dass du mit allen Menschen im Himmel mal Gemeinschaft haben willst. Deshalb dauert Endzeit noch an, weil du Geduld hast, und möchte dich jetzt herausfordern, für dich eine Entscheidung zu treffen. Herr, danke, dass du uns liebst, dass wir deshalb hier stehen dürfen, weil viele schon diese Entscheidung getroffen haben. Amen.
Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de.